2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Guten Tag, es ist Freitag, der 4. März 2016, kurz vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen die Eintracht aus Braunschweig am gestrigen Abend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli durch ein Tor von John Verhoog in der 82. Minute mit 1:0. Ich spreche heute wieder mit Hendrik aus Braunschweig. Moin Hendrik.
Ich grüße dich, hallo.
Hi. Hendrik, erste Frage gleich mal. Bist du noch in Hamburg oder schon zurück in Braunschweig?
Bin gerade angekommen zu Hause.
Okay, hast also in Hamburg übernachtet und bist dann jetzt zurückgefahren.
Genau, so ist es. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder daheim.
Ja, Freitagsverkehr wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, mal vorab dein Stadionaufenthalt gestern, mal unabhängig von dem Spiel an sich, war alles okay?
Ja, war alles okay, sehr nett. Hat sich viel getan, seitdem ich das letzte Mal da war.
Ja.
Es gibt jetzt Logen und große Tribünen und die Toiletten bestehen nicht mehr aus so Wellblechhütten.
Ja, stimmt. Ja,
war ganz interessant.
Wann warst du denn zum letzten Mal im Millern-Tor?
Habe ich auch überlegt. Ich schätze, über 10 Jahre her.
Ah, okay. Ja. Gut, dann hast du ein komplett neues Stadion vorgefunden.
Ja, eigentlich kann man es sagen, ja.
Ja, genau. Neues Stadion am alten Platz. Das ist ja dann immer auch nochmal... Ja, eine ganz andere Perspektive, finde ich, so, wenn man dann nach 10 Jahren kommt und sieht einfach ein komplett neues Stadion da. Ne?
Genau, ja, aber es ist, haben wir gestern auch wieder gesagt, schön, dass das so in der Stadt ist. Also das hat schon was Nettes. Aber das hörst du wahrscheinlich öfter.
Ja. Das höre ich öfter und auch nach, weiß ich nicht, knapp 30 Jahren, die ich da hingehe, weiß ich das immer noch zu schätzen auch. Also ich finde es total toll, so mitten im Stadtteil dann auch zu spielen und auch die ganze Infrastruktur vor und nach dem Spiel zu nutzen, Kneipen, Essen, wie auch immer, das ist halt total nett.
Hat was, auf jeden Fall, ja.
Ja, gut, kommen wir zum Spiel. ich sag mal so, viele Chancen gab es nicht, würde ich mal sagen. Und ein Spiel, wo beide Mannschaften ganz klar auf Augenhöhe waren. Fangen wir doch mal mit der ersten Halbzeit an, so. Was waren da so Highlights von dir? Wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen?
Ja, ich spreche jetzt natürlich aus Braunschweiger Sicht, ist gar nicht so furchtbar eigentlich. Klar, es war eine Abwehrschlacht, ne? Beide Mannschaften, sag ich mal, standen hinten gut und nach vorne ging wenig, wenn dann eher über schnelles Spiel kurzzeitig und aber kaum Strafraumszenen letztendlich, ne? Es war eigentlich am 16er mal Schluss.
Ja, ich fand es immer schön zu sehen. Ihr habt irgendwie, wenn ihr im Angriff wart, irgendwie so mit einer Dreierkette agiert und wenn wir im Angriff waren, haben sich immer nochmal die Mittelfeld beiden außen zurückfallen lassen auf eine Fünferabwehr, ne? Mhm. Ich fand, das konnte man ziemlich gut erkennen bei eurem Spiel. Und wir sind natürlich eh auf Defensive ausgerichtet und na klar, ich meine, wenn man vorher die bloßen Fakten sieht, ihr habt 12x0 gespielt, wir 12x0, dass das jetzt nicht ein Schlagabtausch mit einem offenen Visier wird, war irgendwie klar.
Ja.
Und es hat sich auch voll bestätigt. Also das war wirklich, fand ich, ein Spiel zweier technisch und auch taktisch gut ausgerichteter Mannschaften, wo halt wenig Lücken waren, ganz einfach. Ne? Also ihr habt dann ja irgendwie angefangen, ihr hattet 2-3 gute Chancen am Anfang. Kumbela hat da einmal irgendwie so einen Direktabschuss sozusagen gesucht, wo er dann übers Tor gehauen hat. Da hatte ich schon so ein bisschen, das war knapp so. Ne? Also
ja.
Dann im Prinzip so während der ersten Halbzeit kam dann so unsere Zeit auch. Dann hatten wir halt in Chancen, Chancen plus, sage ich mal. Da gab es halt so ein paar Sachen, also T hat einmal abgezogen, Tschatkowski hat einmal irgendwie über die Latte geschossen und ja, da gab es halt so ein bisschen Chance. Ich fand auch diese Sache von Duzi ja kurz vor der Halbzeit, also man sieht, dass der was kann, der zieht da in den Strafraum, was ihm dann immer noch ein bisschen fehlt, ist dann der Abschluss, aber weiß ich nicht, im Stadion habt ihr das gar nicht so mitbekommen, jetzt ist es im Nachhinein bei dieser Chance, irgendwie hätte es eventuell einen Handelfmeter geben können, hast du wahrscheinlich auch nicht natürlich gesehen, irgendwie, war ja auch eine ganz andere Richtung, ne?
Nee, genau, höre ich jetzt auch zum ersten Mal, muss ich mir auch nochmal angucken.
Ja.
Ja, aber wenn du das ansprichst, sozusagen mit dem technischen, die technische Stärke von den einzelnen Spielern, dass die so wenig zur Geltung kamen letztendlich, ne? Das lag auch, denke ich mal, an der defensiven Ausrichtung sozusagen. Und dann kann man ja auch sehen, wie gut das eigentlich geklappt hat, ne? Die fast aus dem Spiel rauszunehmen letztendlich.
Ja.
Ja, schlecht für einen Zuschauer, aber.
Das Gute ist natürlich irgendwie, was ich immer wieder sehe, wir haben halt so Spieler zum Beispiel wie Tschatkowski, die ja eigentlich auch viel über die Technik kommen, der aber auch sich in jeden Ball reinwirft und auch dieses andere, dieses aggressive Spiel annimmt und da ein ganz wichtiger Baustein auch für ist. Ich denke mal, da gibt es bei euch auch so Leute, wie du sagst, also die konnten das gestern nicht so ausspielen, aber die waren ja alle ja, mit dem Kopf voll dabei gestern, ne?
Auf jeden Fall, ja. Letztendlich auch starke Mannschaftsleistungen dann, ne? Gerade wenn da keiner so heraussticht. Mhm. Aber so, ich sag mal, unser Kumbela ist ja dann auch verhungert vorne, ne? Also der kam ja dann teilweise zurück bis in den eigenen Strafraum, um sich einen Ball zu holen.
Ja.
Hat schon gedacht, der schießt sich gleich selber eine Flanke. Aber letztendlich, ja.
Den fand ich ganz agil eigentlich. Also sag mal, vor allen Dingen am Anfang der ersten Halbzeit so dachte ich so, okay, ja, der erinnert mich so ein bisschen an den alten Kumbela.
Ja, genau, ja. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt quasi hier irgendwie schon in Vorruhestand gegangen ist und nochmal ein paar Gehälter mitnimmt oder was, sondern ich fand auch, also der hat sich noch wie früher eigentlich reingehängt. Ne?
Ja, dann zweite Halbzeit, da ist irgendwie noch weniger passiert als in der ersten, fand ich. Irgendwie, das hat also, ja, wirklich, da haben sie sich komplett neutralisiert, irgendwie so die erste Hälfte der zweiten Halbzeit.
Ja.
Und
da hätte ich mich auf ein 0-0 eigentlich festgelegt.
Ja,
jeder. Hatte mich drauf eingestellt. Ja, das war natürlich dann schon bitter. Ne?
Ja, ich hatte noch in der Halbzeitpause den Mike vom Übersteiger getroffen und hat ihn dann zugerufen, 88. machen wir es 1-0. Ist dann 82. geworden. Aber nee, das war halt auch eher nur ein Flachs. Also ich dachte natürlich auch ganz klar, das wird 0-0. Das war einfach abzusehen. Ne? Und ja, wenn wir mal über das Tor sprechen, sieht man auch, das hätte genauso gut auf der anderen Seite passieren können. Also ihr zieht einfach mal ab und der Ball kommt unglücklich. Und insofern halt hier muss man wirklich sagen, der Glücklichere dann auch gewonnen.
Ja.
Eine Punkteteilung wäre, glaube ich, komplett zufriedenstellend gewesen für beide Mannschaften, für beide Fans, beide, ja. Gut. Wie hast du das Tor gesehen? Ist ja genau auf dein Tor gefallen quasi, auf deiner Seite, ne?
Ja, das genau, sag ich mal, habe ich drauf geguckt. Ja, ich dachte irgendwie, weiß ich auch nicht, da ist was im Raum-Zeit-Kontinuum kaputt gegangen irgendwie. Und der Schuss war schief oder so.
Ja.
Naja, ich weiß nicht, das war ein Grasbüschel oder war der Keeper, war das nur ein Keeper-Fehler? Ja.
Also ich hab mir das jetzt nochmal genau angeguckt, mehrere Male nochmal in der Zusammenfassung. Also überall wird geschrieben, so das war der Boden. Ich würde jetzt mal sagen, okay, vielleicht ein bisschen, aber das war einfach ein sehr unberechenbarer Schuss, ganz einfach. Also der kommt nicht in der Gerade, also der kommt in einer ganz komischen Flugbahn und er setzt auch noch auf. Mhm. Klar, Gingewitz sieht dann komisch aus, aber ich würde auch mal sagen, so das war schwierig, den zu halten, ganz einfach. Und ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie unnormal abgesprungen ist. Der Ball ist einfach aufgesetzt. So, und dann hast du natürlich hat immer jeder Torhüter Probleme, wenn der Ball kurz vorher aufsetzt und wenn er dann auch noch so eine komische Flugbahn hat. Insofern würde ich das Tor einfach mal wirklich so zu 100% dem Verhug zuschreiben. Ja. Und für den freut es mich wirklich, weil er halt jetzt auch zum zweiten Mal getroffen hat. Er hat schon in Duisburg zum 2-0 getroffen, hat ganz viel geackert in den letzten Monaten, hatte eine unglückliche Zeit bei St. Pauli. Jetzt ist ja klar, dass er nach Heidenheim geht im Sommer. So. Und kann jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen befreiter aufspielen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er halt vor ein paar Wochen von da gar nicht abgezogen hätte. So, ja. Und insofern, ja, das geht das in Ordnung, finde ich so.
Genau sowas brauchst du dann halt in so einem Spiel, ne? Wenn sonst nichts geht, dann einfach mal probieren. Und war letztendlich auch ein ja, ein Quäntchen Glück. Aber genau, aus der Zuschauerperspektive im Stadion habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, hey, was war das? Der Giekewitz, der bleibt irgendwie stehen oder greift irgendwie in die Luft oder ich weiß nicht, der macht gar nichts. Und dann wurde er von, ich glaube, von Mirko Boland bei uns total zur Sau gemacht da.
Und, ach echt?
Und was das denn soll? Und genau, da hatte ich mich jetzt gefragt, war das jetzt reiner Torwartfehler oder ist der abgefälscht worden oder also durch den Boden? Genau, also das war so wirklich wie so ein Fragezeichen und natürlich wie so eine kalte Dusche.
Also ich finde, da könnte sich der Boland nochmal dann entschuldigen, wenn er das Tor nochmal noch ein paar Mal gesehen hat nachher im Fernsehen. Also ich, das ist jetzt nicht, also wo man sagt, außergewöhnlich großer Schnitzer vom Torwart. Würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, vielleicht war der auch überrascht. Ja,
ja, genau. Ja.
Ich sag mal so, euch helfen die 3 Punkte vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr.
Ich meine, euch hätten sie ja, wenn ihr gewonnen hättet, also mit 0-0 hätte es, glaube ich, keinem was gebracht. So, jetzt ist es klar, dass ihr eigentlich ja damit, also mit oben nichts mehr zu tun haben werdet wahrscheinlich. Dafür sind halt auch die ersten 3 zu konstant.
Ja.
Wir als Vierter müssen natürlich trotzdem mal gucken, ob da nicht irgendwie einer von den 3 oder von der 2. und 3., also in dem Fall Freiburg und Leipzig, nicht mal auch mal 1 oder 2 Spiele in Folge wieder verliert. Das ist dann natürlich die Chance für uns, da irgendwie reinzukommen da oben. Ansonsten, glaube ich, musst du jetzt kontinuierlich da oben gewinnen, damit du damit was zu tun hast, weil die sind halt schon ziemlich gut, diese ersten 3 Mannschaften, die da sind.
Genau, und Bochum schwirrt da noch mit rum, glaube ich.
Ja, Bochum schwirrt mit rum, ja. Die haben sich wieder gefangen. Die hatten jetzt irgendwie im letzten Jahr, also im November, Dezember, so eine Schwächeperiode. Waren ja eigentlich auch ganz gut gestartet in die Saison und jetzt kommen die wieder. Und Ter Odde macht da regelmäßig wieder seine Tore auch und das scheint zu funktionieren. Wir spielen ja auch noch gegen Bochum und wir spielen noch gegen Freiburg und wir spielen noch gegen Nürnberg. Also, und vielleicht so positiv vielleicht für uns immer, wir tun uns ein bisschen leichter mit den Mannschaften, die da oben stehen. Also das sieht man auch, dass wir halt die meisten Punkte verlieren bei Mannschaften, die unten stehen. Da ist, ja, das ist so ein bisschen, was so ein bisschen Hoffnung nährt, sag ich mal, wahrscheinlich bei uns. Und müssen wir mal abwarten. Ja.
Ja, bei so vielen direkten Duellen habt ihr das ja fast noch ein bisschen selbst in der Hand, sozusagen.
Haben wir tatsächlich,
Gibt viele Endspiele. Bei uns kommt jetzt Duisburg Sonntag, meine ich. Genau, und wir tun uns mit den Mannschaften auch immer schwer, die da drin hängen.
Ja. Duisburg hat das ja nochmal ganz ordentlich gemacht bei Frankfurt. Frankfurt führte schon 3-1 und war eigentlich schon der sicher geglaubte Sieger und die machen noch das 3-3 in Frankfurt. Also Frankfurt ist natürlich auch schwach zu Hause, aber trotzdem, also da hat man gesehen so, ja, die schenken die Saison noch nicht her, glaube ich so. Ne?
Ja, also ist ja ganz schön, ist noch spannend dann.
Klar, solange rechnerisch noch alles ist, aber ihr seid ja eigentlich auch eine Bank zu Hause so, oder? Oder also das nehme ich immer so wahr, das sind immer so 1-0, 2-0 Spiele, aber immer relativ, sag ich mal, souverän auch, ne?
Ja, also es geht schon. Ich weiß nicht, es ist nichts, worauf man sich jetzt verlassen kann und es ist ja bei uns jetzt so ein bisschen die Frage, worum geht's noch? Ne? Internationale Plätze haben wir ja nicht.
Ich glaube, das geht schon mal um die nächste Saison auf jeden Fall. Ich habe die PK nach dem Spiel gesehen. Und Lieberknecht, und da hat er dann Evalin ihm auch ganz klar recht gegeben. Also da ist gerade ein Team, das sich entwickelt irgendwie und die auch dazu, ein Team mit was dazulernt irgendwie und sich stetig weiterentwickelt. Und ich glaube, in dieser Entwicklung, die mit rüberzunehmen in die neue Saison, ist macht ja Sinn irgendwie, ne?
Genau, ja, da merkt man wieder dieses längerfristige im Prinzip, was wir ja Montag schon hatten, ne? Was sich da auch wieder spiegelt. Ja, mal gucken, ob wir ein paar Leute halten können, weiter aufbauen können.
Ja. Wie sieht das bei euch aus im Kader so? Von Vertragsverlängerung ist ja gerade so heiße Phase, bei uns auch ganz nebenbei. Buchtmann hat gerade vor 2 Stunden für 3 weitere Jahre verlängert, bei uns Leistungsträger und eine gute Info, gute Nachricht. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, da fragst du mich was. Also ich weiß, dass, ohne jetzt Namen zu nennen, dass wir versuchen gerade die jungen Spieler oder jüngeren Spieler etwas länger immer zu binden, ne? Mit 3-Jahres-Verträgen etc., sofern das funktioniert. Von daher, ein paar fühlen sich auch ganz wohl, glaube ich, in Braunschweig und haben erst verlängert letztes Jahr, meine ich. Und da muss man mal gucken, wir hatten ja auch diesen neuen Spieler Tietz. Genau, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, aber Genau, also die werden langsam rangeführt und muss man mal gucken, wer davon einschlägt.
Ja, genau. Ich denke mal, das macht auch Sinn bei Vereinen unseres Kalibers, also Braunschweig und St. Pauli, da junge Leute mit 3-Jahres-Verträgen auszustatten, wenn die sich entwickeln und irgendwie attraktiv werden für vielleicht Bundesligisten, dass man dann halt wenigstens irgendwie so viel Kohle bekommt, dass man da halt irgendwie einen Ausgleich schaffen kann und auch vielleicht einen Gewinn erzielen kann. Nur so kann man, glaube ich, in der zweiten Liga überleben dann auch auf Dauer, ne?
Genau, oder das Investieren sozusagen im Nachwuchs dann wieder, ne?
Genau, Nachwuchs oder auch Infrastruktur oder wie auch immer, ne?
Genau, ja.
Genau. Ja, bei uns ist das so irgendwie, Meier und Alushi haben jetzt irgendwie gerade ihre Option zur Verlängerung verstreichen lassen. Muss man mal abwarten, ob die jetzt pokern oder ob die bleiben. Ansonsten sieht das bei uns eigentlich ganz gut aus. Ich bin gespannt, wer da zur neuen Saison für den Sturm verpflichtet wird, da ja Thie und Verhoek auf jeden Fall gehen. Thie nach Bremen, Verhoek nach Heidenheim. Wie ich gestern gesehen habe, ich habe fast das Gefühl, der Lukas Podolski will sich anbieten, weil, ich weiß nicht, ob er wirklich St. Pauli-Fan ist, aber mittlerweile, das war auch schon gegen Leipzig so und auch gestern, er kommentiert das Spiel und er freut sich über die Tore irgendwie und freut sich, dass St. Pauli gewinnt.
Wo kommentiert er? Auf seiner Website oder?
Auf Twitter.
Ah, okay. Lukas Podolski.
Lukas Podolski.
St. Pauli-Spiele auf Twitter, okay.
Sitzt in Istanbul ganz flauschig und kommentiert St. Pauli-Spiele. Total kurios irgendwie. Kann ich nachher nochmal verlinken. Da, ja. Ist mir nur so aufgefallen. Aber
was hältst du davon?
Ja, ich meine, das ist lustig. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er wirklich Fan einfach. Und ganz sonst, ich meine, Lukas Podolski ist natürlich eine ganz andere Liga finanziell gesehen und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt, wen wir auf jeden Fall da irgendwie, was Megle und Lien zusammen dafür einen Sturm verpflichten werden, was da so passiert und
Aber kommen wir uns ja vielleicht dann auch auf dem Transfermarkt ein bisschen in die Quere, weil ich sehe auch irgendwie, dass wir da noch was bräuchten.
Ne? Also. Ja, Stürmer sind halt irgendwie anscheinend genau der Mannschaftsteil, der wirklich sehr rar ist, wo man halt kaum was Bezahlbares, Gutes bekommt irgendwie. Wo man wahrscheinlich auch mehr im Ausland gucken muss. Bei uns gibt es noch den Nico Empen. Das ist halt ein Nachwuchsstürmer. Das ist natürlich keiner, der jetzt irgendwie die Säule bilden wird irgendwie. Das ist, kann natürlich erstmal nur Ergänzung sein. Insofern, wir müssen da zwei, gehe ich von aus, schlagkräftige neue Stürmer halt holen und bin mal gespannt, was da aus dem Hut gezaubert wird.
Ja, hängt ja wahrscheinlich auch von der Liga ab, ne? In der man dann spielt.
Ja, man könnte, wenn man jetzt einfach mal sozusagen wirklich mal das Wort Aufstieg in den Mund nimmt, könnte man es auch so machen, wie das Darmstadt macht, die ja irgendwie gefühlt 90% der Spieler aus der zweiten Liga mit nach oben genommen haben und da ja eine okaye Rolle spielen irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, die lassen sich da regelmäßig abschlachten, tun sie gar nicht. Ja. Und insofern, ich glaube, Megle hat gerade extrem viel zu tun, muss ziemlich viele Gespräche führen mit Spielern, Beratern und wie auch immer. Und mal schauen, wann da wie was sozusagen rausplumpst mit neuen Spielern. Okay, wir haben jetzt irgendwie gerade Anfang März, das dauert natürlich immer noch ein bisschen. Und schauen wir einfach mal. Was meinst du denn so, wie ihr die Saison jetzt so zu Ende spielt?
Ja, ich denke, wir bleiben da. Also das wird durchwachsen, wird noch alles dabei sein. Vielleicht noch mal ein, zwei schöne Siege zu Hause in der Sonne, wenn es warm ist oder so. Darauf hätte ich Lust.
Ja, mehr Sonne ist mehr gut, das ist auf jeden Fall so.
und ich glaube, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Also, ja.
Okay. Ja, Henrik, ich glaube, dann haben wir ja zu dem Spiel, wo jetzt ja nicht allzu viel passiert ist, glaube ich, auch schon alles gesagt und noch mal ein bisschen Ausblick gewagt. Und vielen Dank, sage ich, für die beiden Gespräche. Wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, vielleicht zum Schluss.
Nee, vielen Dank auch für die Einladung und für die schöne Atmosphäre gestern. Mhm. Das Tor war natürlich unnütz, möchte ich nochmal sagen. Nein, genau. Und viel Erfolg weiterhin.
Ja, nochmal ganz kurz, das ist mir noch eingefallen. Supporttechnisch bei euch alles, war das so für euch okay?
Von St. Pauli-Seite jetzt?
Oder? Nee, eure eigene.
Ich fand es ganz, ganz okay, aber auch nicht überragend. Es waren dann doch mehr Leute, glaube ich, da. Ne? Ich weiß nicht, der muss ja eigentlich 3000 Leute fassen, der Gästebereich, oder? Dann waren das vielleicht 2,5 oder so?
Ja, 10%, ne? Von 30.000 knapp, 3000, so müssten das sein, genau.
waren auf jeden Fall doch mehr da, als ich dachte. Das ist ja nun letztendlich auch nicht so weit. Ich fand die Lieder jetzt nicht, ach, dieses Sing-Sang jetzt auch nicht so schön. Und ich merke auch immer, wenn wir so Wechselgesänge haben, dass es dann lauter wird. Mhm. War okay. Ja.
Okay, und unsere Stimmung, wo ich schon mal dabei bin?
Ja, also hatte ich, wie sagt man, eindrucksvoller in Erinnerung, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Nach dem Tor natürlich laut, aber vorher auch gar nicht so.
Ne? Ja. Hat sich auch über die Jahre ganz einfach verändert. Und liegt auch immer an der jeweiligen Generation. Und natürlich mit dem neuen Stadion logischerweise hast du natürlich ein gewisses Mehr an Menschen, die natürlich gar nicht eine aktive Fanrolle bekleiden. Ja, ja. Und dadurch ist es natürlich auch verwässert, muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist einfach so. Und ansonsten war das, also ich fand's okay irgendwie. Und meine Meinung ist, ehemals ist immer ausbaubar. Support ist immer, kann immer noch nach oben halt weitergehen. Und ja.
Aber hat sich auch ein bisschen gewandelt vom Publikum, so habe ich das wahrgenommen. Ne? Wenn du jetzt sagst, klar, da sind mehr Leute, ja, logisch. Genau, aber es ist auch ein bisschen anderes Klientel noch so. Das ist noch ein bisschen hipper, sage ich mal. Früher hatte ich das noch so in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich, aber auch da war das noch sehr rauer oder herber, sozusagen.
Ne? Ja, natürlich. Das ist natürlich so, dass irgendwie der Anteil der Dauerkarten 15.000 ist an dem Ganzen. Mhm. Und das war der Anteil auch schon, als das Stadion kleiner war. So, das heißt, du füllst sozusagen die Hälfte, nehmen wir mal die Gästefans jetzt damit rein, ja, mit Leuten aus, die sich Karten kaufen. Und da weißt du natürlich nicht, wer, wo, wie, welche Karten, wo die herkommen und wer da hingeht und so weiter. Ne?
Ja, klar. Mhm.
So, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, da auch nicht die Dauerkarten, das Dauerkartenkontingent zu erhöhen, weil du musst halt und sollst auch, finde ich, immer Luft haben für Leute, die einfach mal da hingehen wollen, natürlich. Ne?
Genau, also ein bisschen Austausch sozusagen. Ja.
Ich denke mal, das wäre bei uns locker kein Problem, irgendwie sogar, weiß ich nicht, 25.000 Dauerkarten da reinzuschmeißen. Das sieht man auch an der Dauerkartenwarteliste, die gerade geschlossen wurde auf nicht absehbare Zeit. Da sind jetzt 10.000 drauf. Und wenn man mal davon ausgeht, dass jedes Jahr nur irgendwie 300 neue Dauerkarten ausgegeben werden, sieht man halt schon, dass da eigentlich Bedarf da wäre. Aber wie gesagt, der wird dann halt auch nicht gedeckt. Ja, gut, Henrik, dann erstmal vielen Dank, schönes Wochenende für dich, viel Spaß gegen Duisburg und ich erzähle nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht.
Danke, ciao.
Wir sind ja übermorgen zu Gast in Heidenheim, bestimmt ein ganz besonderes Spiel für John Verhoog, der ja im Sommer dahin wechseln wird. Mal schauen, ob Lien ihn aufstellt oder nicht oder wie das da vonstatten geht. Sobota wird dort gesperrt sein, hat die 5. gelbe Karte bekommen. Auch zu dem Spiel wird es noch eine Podcast-Folge kurzfristig geben. So, wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen in der Logistik, im Logistik-Engpass, englische Woche, bedeutet ja irgendwie auch gleich 3 Spiele, 6 Folgen. Aber da wird auf jeden Fall Yannick noch ein Gespräch führen, das kommt irgendwie wahrscheinlich morgen raus. Und am nächsten Freitag kommt der SC Paderborn zu uns ans Millerntor, ohne Stefan Effenberg, der ja bekanntlicherweise diese Woche als Trainer entlassen worden ist. Da werde ich am Montag mit dem Stefan von Schwarz und Blau sprechen. Ja, wir sehen uns spätestens alle am nächsten Freitag zum Heimspiel und ich sage Forza, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.